Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 63. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm zugange sind. Zu Gast bei uns im Studio sind heute Markus und Markus. Und das ist nicht etwa eine neue Volksmusik-Band oder ein Volksmusikduo, sondern zwei sehr sympathische Herren, die beide am Theater Ulm als Sänger und Schauspieler auf der Bühne stehen. Da ist zum einen der Markus, der in einer der wärmsten Gegenden Deutschlands geboren ist und auch dort Nomen est Omen mit dem Sommernachtstraum seine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt hat. Was ihn geprägt hat, wie man der Welt als Sänger begegnet und welchen Weg er nach Ulm genommen hat, darüber werden wir gleich reden. Guten Tag und herzlich willkommen im FreeFM-Studio, Markus Franke.
Hallo.
Und der zweite Markus ist an der niederländischen Grenze geboren, in der Gegend, die man als Niederrhein bezeichnet und wo ländliches Idyll herrscht. Von dort ist er irgendwann ausgezogen, in der Hauptstadt Priester zu werden und hat sich nach einigen Semestern dann doch eher den weltlichen Dingen zugewandt, um das gleich mal richtig zu machen, hat es ihn in die Genussstadt Wien verschlagen, wo er beinhart an der Schauspielerei herangegangen ist. Was danach passierte und was er musikalisch neben der Klassik so alles liebt und wie er stundenlang leicht bekleidet im Ulmer Münster aushält, ohne zu erfrieren oder tödlich zu erkranken, darüber wird er uns sicher was erzählen. Wir sind gespannt. Wunderschönen guten Tag, Markus Hottenroth.
Ja, hallo.
Habe ich das jetzt richtig gesagt,
Hottenroth? Ja, das ist richtig. Das ist gar nicht so einfach. Ne?
Ja, eben. Das ist auch tückisch. Ne? Ja, und um das Namensspiel noch ein wenig zu erweitern, am Mikrofon in der kommenden Stunde ist für FreeFM der dritte Markus, nämlich Rainer Markus Walter. Ihr beide tragt den gleichen Vornamen, seid am selben Theater. Habt ihr schon mal gemeinsam auf der Bühne gestanden oder kennt ihr euch nur aus der Kantine oder kennt ihr euch überhaupt?
Also wir kennen uns, wir wissen, wer der andere ist.
Das ist immerhin schon mal etwas.
Ja, ne? Zusammen auf der Bühne gestanden haben wir noch nicht. Also da, ich bin ja neu hier und ich glaube du auch, ne?
Ja, genau.
Wir sind beide neu hier und wir hatten die einzige Möglichkeit, die es bisher gegeben hätte, wäre My Fair Lady gewesen, aber da war ich nicht drin. Mhm. Und insofern waren wir noch nicht zusammen. Leider, aber ich hoffe, das kommt.
Also wir haben uns bisher nur auf der Bühne gesehen, aber es war spannend. Letzte Woche Freitag noch in Vetter, habe ich dich gesehen.
Ja, seht ihr, und jetzt sitzt ihr gemeinsam hier bei mir, ist doch auch nett. Ne? Nun, dann werdet ihr beiden heute euch ja eventuell auch ein bisschen näher kennenlernen, beziehungsweise etwas übereinander erfahren. Das ist nämlich der Background, warum wir heute sind. Etwas mehr über den Menschen hinter den Schauspieler ist man dann auch die Intention, die natürlich hinter dieser Veranstaltung vom heutigen Abend steckt. Apropos Veranstaltung, den Markus Hottenroth, der wird heute gleich nochmals auf eine Kollegin treffen, nämlich die großartige und bezaubernde Maria Rosendorfski, die ja auch schon mehrfach sogar bei uns war. Es ist eine neue Reihe. Was genau erwartet der Besucher da eigentlich?
Also ich bin selber ganz gespannt. Ich weiß nur, das Ganze heißt Auf ein Glas Wein mit Maria Rosendorfski und Markus Hottenroth und ich bin mal gespannt. Also ich weiß, es gibt nur ein Glas Wein und ich bin mal gespannt, was noch an Fragen dazu kommt.
Also verdursten werdet ihr schon mal nicht.
Ich hoffe nicht.
Das Ganze findet tatsächlich nicht im Theater statt, sondern in einem Jacques Wine Depot, auch eine ungewöhnliche Location. Los geht's um 19.30 Uhr, also ich will dich danach auch nicht zu lange aufhalten. Ihr werdet euch unterhalten oder wie darf man sich das vorstellen? Gibt es da irgendeine Regieanweisung?
Also wir haben einen Moderator, das wird der Dr. Christian Katschmann sein und eine musikalische Begleitung vom ersten Kapellmeister. Da werden wir so ein paar, ich denke, wir werden Ausschnitte aus My Fair Lady zum Besten geben und ich glaube, die Maria hat nochmal zum Abschluss ein ganz kleines Schmankerl, was außerhalb von My Fair Lady sein wird, noch zum Besten zu bringen.
Ja, super. Da darf man gespannt sein. Lohnt sich sicher aufzuschlagen, auf ein Glas Wein mit zwei Schauspielern, Maria, Sängerin, wie auch immer. Und bevor ich mir jetzt gleich ins Gespräch mit Markus Franke allerdings werfe, freue ich mich sehr drauf. Übrigens bin sehr gespannt drauf. Machen wir jetzt aber eine kurze Musikpause. Die allmonatliche Theaterplattform auf Radio Free FM, heute mit zwei Herren, die beim selben Vornamen gerufen werden. Wir beginnen mit Markus Franke. Er ist als Tenor in seiner ersten Spielzeit am Theater Ulm. Markus, du bist im sonnigen Freiburg geboren, aller Wahrscheinlichkeit nach, da bist du auch des badischen Dialekts mächtig, oder?
Es geht so ein bisschen, ja.
Ja, es geht so ein bisschen, oder? So. Wie war denn das bei dir in der Schule? Hattet ihr Lehrer, die auch auf Dialektunterricht unterrichtet haben?
In der Grundschule kann ich mich durchaus erinnern, ja.
Ja?
Dadurch, dass meine Eltern nicht aus dem Badischen sind, sondern auch noch aus Norddeutschland, war das für mich quasi erste Fremdsprache. Also ich hab das da wirklich erst auf der Straße als Kind und in der Schule dann gelernt. Und insofern ist es nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen.
Also du bist quasi auf Hochdeutsch erzogen,
ja.
Sprachlich,
ja.
Und hast dann als Fremdsprache auf der Straße und in der Schule
die Dialekte mit Badische mitgenommen, oder? Ich kann mich noch erinnern, wie ich ganz klein vor so einer alten Frau stand und die hat mich so, verstoß mich! Und ich so, was will die von mir? Ich glaube, ich habe fast angefangen zu heulen, weil das war so gruselig ging. Aber ja.
Aber hast du irgendwann mal was auf Mundart gemacht?
Nee.
Das wär's, so wär's dann doch nicht, oder?
Nee, das wäre dann wirklich
wär dann zu viel des Guten.
Das würde auch den Einheimischen würde das auffallen, denke ich.
Ja, das ist dann so, wie wir im Tatort die vermeintlichen Leute immer Lokalkoloritz sprechen. Ja,
genau, ne? Der Freiburg-Tatort, der war furchtbar. Egal.
Ja, also, das ist richtig. Gibt es den eigentlich noch?
Ich kann mich nur an einen erinnern und dann.
Ich hab auch zwei gesehen. Aber, okay. Sollte ja Harald Schmidt sollte da ja mitspielen, aber hat sich ja seine anders überlegt. Ja? Okay. Na, lass mal das. Also Freiburg, gut. Du bist im Alter von 8 Jahren in Freiburg an das Klavierspielen herangeführt worden, also ans Instrument. Wie war das denn davor? Gab es da eine musische Prägung durch die Familie?
Also meine Mutter hat viel mit uns gesungen, so ganz altmodisch, ganz klassisch.
Wunderbar. Was habt ihr da so gesungen? Volkslieder?
Meine Mutter war total auf Volkslieder, die alten Volkslieder, alles was man so von früher kennt. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Einfach diese Melodien zu hören und immer wieder mitzusingen und
Kannst du dich an zwei, drei Titel erinnern? Was ihr so gesungen habt?
Was haben wir gesungen? Jetzt hat man natürlich eine Blockade, wenn man so auf Abruf ist, klar.
Das ist Lampenfieber, ne?
Ja, total.
Nee, okay, dann vielleicht fällst du ja
nachher
noch
ein. Genau. Grätsch ich dazwischen.
Ja, genau. Und wie kam es dann letztendlich zum Klavierunterricht? War das dann eine freiwillige Aktion oder der Wunsch der Eltern? Ich denke, mit 8 Jahren hat man ja durchaus auch andere Ideen, seine Freizeit zu verbringen, als stundenlang zu üben, oder?
Das ist wirklich eine lustige Geschichte, weil wir sind damals umgezogen, da war ich 2 Jahre, da sind wir umgezogen. Und in der Wohnung, in die wir reingezogen sind, stand ein altes Klavier. Okay. Und dann hat zuerst meine große Schwester Unterricht bekommen, weil das Klavier ja war jetzt mal da, das muss man irgendwie nutzen.
Ja.
Und der Markus, der hat dann halt die ganze Zeit so seine große Schwester bewundert und geguckt, was die mit ihren Fingern macht und fand das ganz toll. Und dann irgendwann habe ich so lange gebettelt, bis ich auch ran durfte.
Ah, okay. Also kam es von dir selber?
Ja, das kam von mir selber. Aber das Klavier, das war zufällig da. Also das war wirklich eine Zufallsaktion. Wenn da kein Klavier gewesen wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich...
Hattest du keine Ambitionen, ein Instrument zu lernen davor? Oder so?
Also, sagst, ja, also wir haben wie alle Kleinen so. Mit 5 Jimmy mit Blockflöte angefangen und so. Und Gitarre hätte mich auch immer fasziniert. Finde ich auch ganz toll. Aber
ich finde, Blockflöte ist ja schon so ein gefährliches Instrument, ne? Also für die Umwelt.
Absolut.
Also das ist so, Blockflöte übende Kinder im Haus können echt den Hausfrieden durcheinander
bringen. Genau, und der Unterricht in der Gruppe, ich glaube, das gehört zum Schlimmsten, was man sich vorstellen kann. Aber
Also ganz schlimm, ich war noch eine Etage weiter. Ich musste Melodika lernen. Das war also auch, das war, okay, lass mir das. Ganz schlimme Kindheitstraumas, die wir da aufarbeiten. Nee, das wollen wir nicht. Aber beim Klavierspielen, da blieb es bei dir ja dann nicht. Du hast ja dann auch das Singen für dich entdeckt. Also hast ja vorher schon gesagt, die Mutter hat mit dir immer auch schon vorher gesungen. War das so eine automatische, so ach komm, da singe ich mir doch eins am Klavier. Und wir reden ja nicht vom Pop, sondern vom Sopran, zu dem du da gekommen bist.
Singen war für mich immer, und das, bin schon oft die Frage gestellt worden, war das immer das Natürlichste von der Welt und es war immer da. Und ich bin mit Als ich auf der Grundschule war, bin ich sofort in den Kinderchor gegangen und habe immer gesungen. Also das war ganz automatisch und das habe ich überhaupt nicht hinterfragt. Und ich habe auch später bin nie auf den Gedanken gekommen, dass das ein Beruf werden könnte, weil ich dachte, man muss ja was lernen, was Richtiges und so. Und bis ich erstmal begriffen habe, dass ich Sänger bin, das hat wirklich lange gedauert.
Okay. Ja, und wie kam das dann? Du warst, die erste Erfahrung, habe ich mir aufgeschrieben, war dann gleich auf der Opernbühne am Stadttheater Freiburg als Knabensopran. Du bist ja selber hingegangen, hast gesagt, ich möchte mitmachen.
Oder? Das lief über die Schule. Ich war auf einer Schule mit Musikzug, heißt es. Also wir hatten Musik als Hauptfach. Und in dem dortigen Jugendchor gab es eben so ein paar Leute, die auch so ein bisschen begabter waren oder die dann so einen kleinen Auswahlchor gebildet haben, sag ich mal.
Du warst auch begabter.
Ich war auch in diesem Auswahlchor. Und dann gab es, wie die Verbindung zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber das Theater Freiburg brauchte damals eben für den Sommernachtstraum von Britten einen Kinderchor und auch mit ein paar kurzen Solostellen. Und so kam die Verbindung zustande.
Das war also der Sommernachtstraum, von dem ich vorher im Opening schon geredet habe. Dann hast du aber doch ordentlich dein Abitur zu Ende gemacht. Warst du eigentlich ein guter Schüler?
Ich war ein fauler Schüler, aber ich hab's trotzdem alles gut, immer gut,
ganz Schwab
gut
sagt, geschafft. Faule Sau, oder?
Faule Sau,
faule Sau, ja, okay. Und dann war bei dir aber schon klar, dass du deinen Lebensweg in der Musik irgendwie suchst, oder? Beziehungsweise, wann ist diese Entscheidung gefallen?
Also ich habe erstmal Zivildienst gemacht und dann wusste ich nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Dann habe ich erstmal Physik studiert oder genau zu sein Geophysik.
Physik, boah.
Das war super, das hat auch super Spaß gemacht. Und irgendwann ist mir aufgegangen, dass ich wahrscheinlich kein sehr glücklicher Wissenschaftler werden würde, als klar wurde, was Wissenschaftler machen. Die sitzen vor einem Bildschirm mehr oder weniger die ganze Zeit und analysieren Zahlenkolonnen.
Sortieren Atome.
Ja. Und also die populärwissenschaftlichen Sachen weiter zu lesen, das habe ich mir behalten und das finde ich auch ganz toll. Aber ich glaube, die Arbeit, die konkrete Arbeit als Wissenschaftler, das wäre im Endeffekt nichts für mich gewesen. Mhm. Und dann bin ich über die Musikwissenschaft, weil ich dachte ja immer noch, man muss was Richtiges machen.
So. Was Anständiges.
Ja, genau. Bin ich über die Musikwissenschaft so langsam, Schulmusik und dann kam das Singen. Also es war wirklich ein Weg.
Letztendlich hast du eben, muss man sagen, zunächst eben dieses Studium der Musikwissenschaften an der Uni Köln hast du das aufgenommen. Genau. Ganz blöde Frage, was macht ein Musikwissenschaftler eigentlich?
Der betrachtet die Musik eben aus der theoretischen, mit der theoretischen Sichtweise. Also der analysiert, der schaut sich die Geschichte an, der schaut sich die Komponisten, die Werke an, Aufbau, Struktur und so weiter.
Aber auch trocken, oder? Irgendwie.
Ich habe viele Freunde, die Musikwissenschaftler sind, deshalb verzeiht mir, ein bisschen trocken mag es sein. Ja.
Die werden dann Regisseure oder Dramaturgen oder, was wird man
Ich glaube, das Berufsbild ist ein bisschen diffus. Also einige bleiben dann in der Lehre, bleiben in dem Elfenbeinturm Universität und dann, wenn sie Glück haben, Professoren.
Und unterrichten wieder Musikwissenschaften.
Oder machen noch Zusätze. Also im Theater haben wir auch den Benjamin Künzel, ich glaube, der hat auch Musikwissenschaft studiert, der hat dann eben noch Regie dazu und Dramaturgie und so weiter und nutzt eben sein Wissen noch in diesem Bereich. Ansonsten nur als Musikwissenschaftler zu überleben, ist, glaube ich, ziemlich schwierig.
Irgendwo, ja.
Also natürlich gibt es die paar Verlage, die Musikwissenschaftler brauchen.
Ja gut, also du hast es auf jeden Fall dir anders überlegt.
Ja.
Du bist nicht bei der Musikwissenschaft geblieben. Es wurden die Fachrichtung Chorleitung und Gesang draus, habe ich gelesen.
Ja.
Und letztendlich in beiden auch einen Abschluss gemacht, ordentlich. Und im Gesang sogar noch ein Konzertexamen obendrauf. Was bitte ist ein Konzertexamen?
Also ich denke, heute würde man sagen, es war ein Magister.
Ah, okay. Also, ja, das liest sich irgendwie so.
Liest sich schön, gell?
Das ist super, ne? Also so Wortschöpfung, ganz toll. Ja. Und was muss man da denn was musstest du abliefern? Musstest du da auch eine praktische Übung? Musstest du was singen?
Genau. Ja? Ich habe dann gesungen. Also mein
weißt du noch, was du
Konzertexamen war ein Liederabend. Die schöne Müllerin von Schubert.
Aha, okay. Sehr klassisch deutsch, ne?
Ganz klassisch deutsch, genau.
Okay. Kannst du das heute noch auswendig?
In Teilen.
Es ist wahrscheinlich so oft geprobt, dass es bis zu den Ohren rauskam.
Ich habe es auch nochmal gemacht dann später. Also insofern würde wahrscheinlich die Wiedererarbeitung nicht viel Zeit benötigen.
Und damit sind wir jetzt bei dem Punkt. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal bei beiden Gästen tatsächlich auch Musik einspielen kann. Bei dir haben wir jetzt was rausgesucht aus die lustigen Weiber von Windsor. Das ist ein Zusammenschnitt, also kein komplettes Stück. Wir wollen da ein paar Minuten draus hören. Bin ja mal gespannt. Die Qualität ist, na, sagen wir mal, mittelprächtig, aber besser als gar nichts zu haben. Den digitalen hochaufwendigen Mitschnitt vom aktuellen Stück haben wir leider noch nicht. Das hat gerade erst bei Premiere gehabt, deswegen greifen wir darauf zurück. Von wann ist das denn?
Das ist etwa 1,5 Jahre alt.
Okay, dann würde ich sagen, da hören wir jetzt mal rein, denn so klingt unser Gast, wenn er auf der Bühne ist. Allerdings hört man da natürlich noch jemanden mitsingen. Ne? Du bist da nicht alleine, aber ja, die lustigen Weiber von Winzer. So. Das war ein Ausschnitt aus Die lustigen Weiber von Winzer. Markus Franke war das mit einem Zusammenschnitt aus dieser Oper von Otto Nicolai hier in der Plattform mit Künstlern aus dem Theater Ulm. Jetzt haben wir also eine Vorstellung davon, wie es klingt, wenn unser Studiogast singt. Boah, das reimt sich sogar. Zuvor haben wir jetzt einiges erfahren über deinen Start, deine Ausbildung und deine Motivation. Musik als Lebensinhalt auch zu wählen. Du bist jetzt in Ulm gelandet und tatsächlich gehörst du zu den wenigen neuen Gesichtern, das ist ganz spannend, die nicht mit dem Intendanten von Detmold nach Ulm gewandert sind. Was waren denn deine letzten Stationen vor Ulm? Wo hat es dich hergeschneit?
Ich war von 2012 bis 2014 in Wiesbaden fest engagiert und dann kam da der neue Intendant, der hat dann das komplette Ensemble entlassen, wie es halt so ist. Dann war ich
was sie so machen, ne?
Genau, und dann war ich ein bisschen freiberuflich, habe in Kassel was gemacht und in Klagenfurt was gemacht und so. Und dann, die letzte Station war an der Staatsoperette in Dresden als Tenor, genau.
Schönes Haus, ne?
Das neue Haus ist sehr schön geworden, ja.
Ich war noch nicht drin, habe nur Fotos gesehen, aber ja, super. Sieht toll aus. Ja. Und wie kamst du jetzt nach Ulm? Hat dir jemand einen Tipp gegeben oder wurdest du sogar gerufen oder hast dich beworben oder?
Das ging über meine Agentur. Die hat mir gesagt,
ja, man hat ja eine Agentur. Nein, das
also,
ist
jetzt, nee, ganz im Ernst.
Das
also,
böse. Nein, Entschuldigung.
Nein, Sänger sollten das eine sollten haben. Eine das ist richtig schwierig. Also
es da selber auch noch irgendwie danach zu gucken, ja, ist, glaube ich, dann schon ein bisschen stressig.
Oder? Ganz oft ist es auch so, dass die Intendanten und die Operndirektoren gar nicht auf dem freien Markt gucken oder irgendwie eine Ausschreibung so machen, sondern die geht direkt an die Agentur und schickt uns mal welche und dann kommen Leute.
So nüchtern?
Ja, so nüchtern.
Ja, ich habe da ja immer so ein bisschen diese Idealvorstellung irgendwie gehabt, so der Intendant fährt dann rum und guckt sich oder hört sich Leute an und sucht die dann aus. Und
ja, das wäre schön, ja.
Ja? Ja, gut, ich hab tatsächlich schon davon gehört, diesen Satz schon mal gehört, ich fahre da jetzt hin, um mir jemanden anzugucken.
Das also, gibt's bestimmt, aber glaub, das ist die
eher
Ausnahme.
Bei den Schauspielern vielleicht.
Das ist die Ausnahme. Also im Opernbereich ist das die Ausnahme.
Ja, okay. Jetzt bist du also in Ulm gelandet. Mhm. Du bist in den letzten Jahren dennoch viel herumgekommen. Du hast Städte, wie ich habe mal nachgeschaut, wie Helsinki, Moskau, Leipzig, Budapest, München, Paris und Zürich hast du kennengelernt. Gibt es da eine Stadt für dich, in der du dir vorstellen könntest, sesshaft zu werden?
Von den Städten, wo ich gesungen habe?
Nö. Und sonst eine?
Irgendein Teil von mir zieht es immer wieder zurück nach Freiburg.
Okay.
Das ist für mich immer noch die schönste Stadt der Welt. Ich habe nicht nur den Wohnsitz hier in Ulm, sondern ich habe auch einen Erstwohnsitz zusammen mit meiner Frau. Und dieser Erstwohnsitz, der ist in Bensheim. Das ist zwischen Darmstadt und Heidelberg etwa an der Bergstraße. Und das ist eine wahnsinnig schöne Gegend mit dem Odenwald in Sichtweite. Und kann ich mir vorstellen, mein Leben dann auch zu beenden irgendwann, weil das ist ein Traum.
Bensheim, ja. Habe ich jetzt, Bensheim, das klingt ja fast wie Benstown und das ist ja eigentlich Stuttgart, aber Bensheim gibt es halt
also
auch.
Bensheim mit S in der Mitte.
Ja, und jetzt haben wir alle diese glitzernden Metropolen hast du betrachtet und abgecheckt. Wo findet Ulm seinen Platz? Bist du einverstanden mit der Stadt?
Ich bin total glücklich. Ja. Weil das so viel Ähnlichkeit mit Freiburg hat. Nein. Es gibt das Münster, um das sich alles rumgruppiert. Es gibt die Altstadt. Was Freiburg natürlich nicht hat, ist so ein Fluss wie die Donau. In Freiburg gibt es die Dreisam, das ist ja, eher so ein Bach vergleichsweise. Mhm. Aber ich fühle mich sehr, sehr zu Hause jetzt schon nach den paar Monaten.
Das ist doch schön.
Und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier im Radio bin, sondern das ist tatsächlich so vom ersten Moment
an. Schleimst nicht, ne?
Nein,
ja, gut.
Warum auch?
Nein. Hast du eine schöne Wohnung gefunden oder wohnst du in einer WG? Oder?
Ich habe eine kleine Einzimmerwohnung, wie gesagt, weil es Zweitwohnsitz ist.
Mhm. Aber ja, Ulm ist auch nicht so günstig, ne?
Ja, eben. Ich habe Glück gehabt. Ich bin in Neu-Ulm direkt über die Brücke links an der kleinen Donau gelandet.
Oh, toll.
Ja.
Super. Das ist, da hast du echt Glück gehabt, weil da würden viele Menschen gerne wohnen. Ne?
Ja, genau. Ich weiß.
So, aktuell bist du im zweiten Stück in Ulm zu erleben, oder? Du, das ist dein zweites oder dein erstes? Nee.
Nee, ich war im Füchslein. Ich war in Lucia di Lammermoor. Das dritte ist
das. Das dritte schon. Sogar auch schon. Genau. Vetter aus Dingster,
genau.
Hatte am 7. Februar Premiere. Ja. Wie ist es gelaufen?
Super gelaufen.
Ja.
Also, vielleicht sagt da der Kollege was, weil der hat es gesehen. Darsteller
ist immer. Wenn ich das nochmal kurz sagen darf. Weil, ja? Ich finde, Markus, der singt das nicht nur fantastisch, sondern ist auch ein wahnsinniger Spieler und man sieht überhaupt von den ganzen Kollegen sehr viel Spielfreude und das ist sehr stark überzeichnet, aber es macht wirklich eine Mordsgaudi.
Okay, das war jetzt die Meinung eines Kollegen, das ist doch schön.
Ja, ich bin sehr gerührt, wirklich im Ernst, weil das ist immer toll, wenn Schauspielerkollegen einem Sänger sagen, dass er gut spielt, das ist wirklich sehr besonders, weil das ist, da kriege ich immer so, oh mein Gott.
Ja, so nach dem Motto, singen kannst du schon gut, ne? Oder das mit dem
Schauspieler, das
lernen
ist ja
wir
so.
Dann noch. Ne? Das mit der Mimik und so, ja, okay. Ja, das wird jetzt auch noch eine ganze Weile laufen. Ich hoffe, wir kommen am Ende der Sendung noch ein bisschen drüber zu sprechen, was denn jetzt ansteht. Auf jeden Fall würde ich jetzt noch mal Musik einspielen und dann knüpfe ich mir den zweiten Markus vor.
Okay.
Die Plattform auf der 102,6 Megahertz. Heute mit zwei Herren, die beide auf den Namen Markus hören. Jetzt kommt der zweite Markus, also nicht das doppelte Lottchen, sondern das doppelte Markuschen. Heute Hottenrot nennt er sich mit dem Familiennamen. Und an dieser Stelle nochmals willkommen. Hast dich ja gerade eben schon nochmal mit
eingemischt,
schön,
ne?
Ja, eingemischt, das ist schön. Ne? Du bist 1970 bei dir, darf ich es jetzt sagen. Ne?
Da habe ich es gelesen. Ich verstehe das nicht. Markus ist viel jünger, also der andere Markus ist viel jünger und er sagt es nicht.
Nee, es ist nirgends rauszufinden gewesen. Das, was bei dir, kann man es nachlesen.
Ja, okay. Ja,
das ist der Unterschied. Ne? Bei dir habe ich es nirgends gefunden. Kein Geburtsdatum. Dann dachte ich mir, nee. Der Mann, Männer sind auch eitel. Ne? Das ist vollkommen okay.
Nein, das hat tatsächlich Gründe. Also, wenn ich kurz dazwischengrätschen darf.
Ja, ja.
Bei Sängern ist es wahnsinnig wichtig, wie alt sie sind. Und welche Rollen für welches Alter in Frage kommen. Man wird teilweise vorher aussortiert.
Okay, ich verstehe.
Wenn die nur wissen, wann man geboren ist, wird man aussortiert. Dann kriegt man gar keine Chance
zum Vorsingen. Also nicht nett.
Das ist überhaupt nicht nett.
Nee,
das Geschäft ist ekelhaft.
Das Business ist so dreckig, ne?
Ja, genau. Und das ist der Grund, warum ich vermeide mein Alter
öffentlich. Okay, jetzt haben wir die Begründung. Alles klar, gut. Also du bist auf jeden Fall 1970 geboren.
Ja, genau. Bei uns Schauspielern ist das ja was anderes, weil wir mit dem Alter ja irgendwie spielen. Ja,
die besseren Rollen kriegen.
Ja, genau.
Man denke nur an Sean Connery oder so.
Ja, genau. Dann, die werden immer besser, wie die waren. Ja.
Genau. Du bist am Niederrhein geboren.
Genau.
Und zwar in einer Ortschaft, die nennt sich Goch.
Ja.
Ja? Na, spricht man auch so. Nicht Goch oder so. Ne? Der Nabel der Welt ist das jetzt ja nicht, oder?
Nee, ich bin noch nicht sehr lange da geblieben. Nee? Also ich bin dann aufgewachsen in Kleve, also am Niederrhein, das auch am Niederrhein. Und bin dann aber auch bald nach Neuss gekommen, ins Internat.
Okay.
Und ich habe mich immer so um den Niederrhein herumgekreiselt und bewegt. Aber jetzt hat es mich nach Baden-Württemberg verschlagen.
Das ist doch schön hier, ja.
Doch, total. Also, an die Sprache muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, weil Schwäbisch kann ich noch nicht.
Ja, gut. Das kannst du jetzt als neue Fremdsprache, das hatten wir ja vorher schon mit Badisch. Kannst du ihn, also er spricht ja Badisch und das ist ja, man muss da schon Grenzen ziehen. Also, ja, sei vorsichtig. Ja, also
okay.
Badenso und was ist Grenze. Ja. du bist, apropos Grenze, du bist ja in dem Fall auch ganz nahe an der Grenze aufgewachsen.
Ja,
ne?
Ja.
Ist ja eigentlich auch was sehr Interessantes. Wächst man da automatisch auch zweisprachig auf? Hast du da was von den Niederlanden mitgenommen oder ist das dann weitergewählt?
Nein, total. Ich habe total was mitgenommen, weil mein Großvater war Holländer, also Niederländer. Und der Dialekt bei uns in Kleve ist sehr dem Niederländischen verwandt. Also ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht richtig sprechen. Das ist irgendwie, bei uns wurde dann doch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir Hochdeutsch lernen.
Das kennen wir. Ja, das ist auch gut so.
Das ist hier in Schwaben auch so. Nee, ich glaube, die Kinder können alle Schwäbisch, oder?
Das kommt drauf an. Also, man kann schon schwer. Also, wenn du jetzt mich nimmst zum Beispiel, ich bin Schwäbisch aufgewachsen. Ich hatte nur einen Paten, einen Taufpaten, der allerhöchsten Wert darauf gelegt hat, dass ich Hochdeutsch spreche. Weil der immer gesagt hat, wenn du nicht nach der Schrift sprechen kannst, dann wird aus dir nichts. So, Das war eine Ansage. Und dann hat er mir Hochdeutsch beigebracht. Mhm. Und zwar in einem Alter, wo man gerade mal so richtig sprechen lernt. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe mich später nur mehr gewundert, warum die anderen das nicht können. So, ne? Also von daher, bist du also auch Hochdeutsch aufgewachsen? Ja. Jetzt möchte ich eigentlich im Prinzip fast schon wieder ein bisschen kurz vorgreifen, aber die Frage passt natürlich an der Stelle ziemlich gut. Bist du in ein sehr religiöses Elternhaus hineingeboren worden?
Ja, total. Also das ist sowieso, der Niederrhein ist schon sehr katholisch, also sehr schwarz. Und meine Familie ist sehr, sehr katholisch und ich bin auch wirklich katholisch aufgewachsen, dann auch im katholischen Internat gewesen. Mhm. Also meine ganze Sozialisation ist sehr katholisch gewesen. Mhm.
Es gibt ja tatsächlich in Goch sogar einen ganz bekannten Orden, nämlich die Steile Ordensfamilie.
Achso, das wusste ich gar nicht, ja. Aber Kevela ist auch nicht weit und das ist ja ein bekannter Marienwallfahrtsort da am Niederrhein und ja, und das, der Niederrhein ist schon sehr schwarz.
Ja. Ich habe nämlich jetzt sogar nachgelesen, weil ich ja recherchiert gerade, nämlich aus diesem Goch kommt ein gewisser Arnold Janssen, der wurde im Jahr 2003 sogar heilig gesprochen und ist jetzt Goch quasi auch nochmal so ein Wallfahrtsort geworden, ne? Und da warst du mittendrin.
Naja, aber ich glaube nicht, dass ich heilig gesprochen wird.
Also, nee, das glaube ich nicht. Wollte ich jetzt damit auch nicht sagen. Aber wie kam es denn zu der Entscheidung? War das dann so logisch, Geschichte nach dem Abitur, katholische Theologie zu studieren? Waren da die Wurzeln genau schuld dran?
Ja, ich bin dann in Kleve auch Messdiener gewesen. Das heißt, ich hatte sehr starke Verbindungen auch zur Pfarrgemeinde, zum Pfarrer. Und mich hat das Ganze fasziniert. Das ist ja auch die Liturgie und die Messe, die katholische Messe hat ja sehr viel zu tun mit Bühne und mit Theater und mit Verkleiden und mit Weihrauch und mit Kerzen und mit Beleuchtung und mit allem. Und
das ist eine Inszenierung, ne?
Und das ist eine Inszenierung und das hat mich fasziniert.
Hast du jemand gefragt, wo der Regisseur ist?
Na, ich fand das so toll, dass der Priester dann der Regisseur auch war. Das ist schon spannend.
Das ist natürlich, das ist so, und das hat mich fasziniert. Aspekt habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ne?
Und da war für mich das sehr klar, auch mit Jugendgruppe, die wir dann hatten. Also da gibt es halt nicht sehr viel dann in Kleve und da war eine katholische Jugendgruppe und ja, dann liegt das dann sehr nah, dass man sagt, ja, boah, wie toll, ich möchte das auch machen, ich möchte auch Priester werden und ich möchte auch...
In der Jugendgruppe hast du wahrscheinlich viele verbotene Dinge das erste Mal getan, ne?
Das war nicht so spannend bei uns. Nee? Also nein. Also da höre ich von anderen immer viel schönere Geschichten.
Ja, also ich war Ministrant und ja.
Aber wart ihr nur Jungs oder war das gemischt?
Wir waren zunächst nur Jungs und wo wir dann ein bisschen älter wurden, kamen die Mädchen mit dazu. Ja. Also die Ministrantinnen, ne?
Ja, und bei uns
kriegen.
Und so. Ja, bei uns waren halt nur, das waren noch so richtig nur Jungs und da wurde sehr viel Wert auf Zucht und Ordnung gelegt und von daher war das dann nicht so aufregend. Ich war halt sehr brav.
Ja. Oh. Wie kam es dann letztendlich zu der Entscheidung, nach dem Abi katholische Theologie zu studieren? Also du hast dann gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich will Priester werden, oder? War das das erklärte Ziel?
Ja, das war wirklich das erklärte Ziel und das ging dann auch so weiter, dass wir im Internat dann eine ganze Reihe von uns, die sind dann ins Priesterseminar gegangen oder in einen Orden gegangen und das war schon, die Schule war auch schon sehr darauf ausgelegt, Nachwuchs zu rekrutieren, also geistlichen Nachwuchs zu rekrutieren für das Bistum Köln. Okay. Und dann bin ich auch sehr schnell für das Bistum Köln dann nach Bonn ins Priesterseminar gegangen und habe da katholische Theologie studiert.
Okay. Und letztendlich waren es 8 Semester?
Ja, genau.
Ja, und
das ist eine ganze Reihe. Und ich bin auch schon in der Gemeinde gewesen, in der Nähe von Siegen. Habe Pfarrpraktikum da gemacht und durfte da auch schon so ein bisschen predigen und so Jugendarbeit mitmachen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und du hast in Bonn studiert, ne?
Ja.
Zu dieser Zeit war es noch Bundeshauptstadt, oder?
Ja, das war sehr aufregend. Also ich habe das Wasserwerk noch erlebt und ich habe auch noch die Abstimmung erlebt, als dann die Regierung beschlossen hat, dann doch nach Berlin zu ziehen. Also das sind so alles so Meilensteine, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann.
Okay. Letztendlich hast du dem Theologiestudium aber dann doch den Rücken kehrt. Darf man fragen, was dich dazu bewegt hast, diesen Weg nicht zu gehen und doch nicht Priester zu werden, oder ist das zu persönlich?
Nee, das ist gar nicht so persönlich. Ich kann dir das auch gar nicht genau sagen. Also es gibt da jetzt nicht so einen Punkt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt breche ich mit einem und höre jetzt auf und mir reicht's, sondern bei mir war das so ein Prozess. Also ich habe während des Studiums schon Laientheater gespielt bei der Uni, und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Sache, um einfach mal einen Ausgleich zu haben zu diesem verkopften Studium, was Theologie ja ist, ne? Theologie, Philosophie und diese ganze Geschichten, das sind ja sehr kopflastige Sachen. Und da habe ich gedacht, boah, Theater ist ein guter körperlicher und fantasievoller Ausgleich. Und dann lief das so einher, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, ach guck mal, das mit dem Theaterspielen, das macht mir noch mehr Spaß.
Okay, ja, super. Und dann ging es ab nach Wien.
Genau.
Ab nach Wien.
Ja, ich habe gedacht...
Wie kamst du auf Wien?
Ja, ich habe gedacht so, ich bin im Urlaub mal in Wien gewesen und habe gedacht, boah, wow, toll, das ist so eine Stadt, die so Theater liebt, auch die Staatsoper, und das ist ja alles, da ist ja Staatsoper und das Burgtheater, das ist ja politisch, was da passiert. Das hat ja nicht nur was mit Kulturpolitik zu tun, sondern das ist richtig staatstragend, und die lieben Theater. Und ich habe mir gedacht, wenn man Theater machen muss und lernen kann, dann in Wien.
Okay. Ja, also ich sehe gerade, wir verquatschen uns. Ich hätte jetzt nochmal 5, 6 weitere Fragen, gerade auch zum Thema Wien, eine Stadt, die ich persönlich auch sehr liebe. Von daher gibt es ja immer was zu quatschen. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen einen ganz kurzen Musikbreak, nämlich tatsächlich 1 Minute 45. Und zwar, du singst ja auch ganz gerne.
Ja, und ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, immer im Theater auch singen zu dürfen.
Man lässt dich auch. Also machst du irgendwas richtig.
Ja, okay.
Dann würde ich sagen, jetzt hören wir dich auch mal ganz kurz, und zwar mit einem Stück von der Edith Piaf. Markus Hottenroth war das, unser aktueller Gesprächspartner hier in der heutigen Theaterplattform. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Zeit in Wien zurückkommen, kann ich jetzt einfach nicht dran verweilen. Du hast dort nämlich in einem Ensemble mit dem Namen Beinhardt gespielt. Klingt rebellisch. Was hat's mit dem Ensemble auf sich?
Ja, das waren auch Rebellen. Das waren eigentlich aus dem Reinhardt-Ensemble, aus dem Reinhardt-Seminar. Das ist eine renommierte Schauspielschule in Wien. Hat sich eine Regisseurin mit einer ganzen Gruppe abgespalten, und das war die Meret Barth, und die hat das Beinhardt Ensemble gegründet, und das war mit Karl Markovic, dann den kennen vielleicht viele, Stockinger hat er gespielt im Fernsehen, vor allem in Österreich sehr bekannt, ich glaube, ist ein Oscar-Preisträger ist er auch. Und der war unser Conferencier, und wir haben Cabaret gemacht.
Ah, okay. Wahrscheinlich ziemlich mit Schmackes, oder?
Das war mit Schmackes. Also ja, wir haben uns nichts geschenkt.
Okay. Ja, schön. Von Wien aus ging es dann zurück nach Deutschland mit Station Heilbronn, Berndorf und dann zuletzt Detmold.
Genau.
Wie so mancher, der in den letzten paar Plattformen hier saß. Das verrät uns nämlich, dass du mit Kai Metzger nach Ulm gekommen bist. Dein erstes und sehr interessantes Projekt war die Inszenierung Judas. Ein Solostück, das in Münster gespielt wurde und übrigens auch nochmal gespielt wird. Interessante Wahl, wenn man an deinen theologischen Background ging. Hat sich da sowas wie der Kreis geschlossen?
Ja, ich glaube, wenn man sowas macht, so einen Stoff nimmt, dann ist unbedingt eine theologische Bildung gar nicht von besonders wertvoll. Ich glaube, man muss dann ganz schnell diesen historischen Judas auch vergessen und einfach diesen Menschen nehmen oder einen gebrochenen Menschen sich denken und vorstellen und darstellen, der jetzt nicht unbedingt was mit Bibel zu tun hat.
Okay. Aber sehr gut, ich hatte es mehrfach schon gesagt, deswegen tue ich jetzt heute nicht nochmal Lobhudeln, aber ich finde es großartig, wird ja auch nochmal gespielt.
Ja, wir freuen uns alle, ich glaube im Mai geht's wieder los.
Ich wollte gerade sagen, es war ja immer saukalt. Sag mal, du hast dir echt nichts geholt oder so, hast du eine Rossnatur, wie man das im Schwäbischen sagt?
Nee, ich glaube, ich spiele mich da so warm dann. Also
bist du wirklich sehr leicht bekleidet, also hast ein T-Shirt an, also ein Unterhemd und ich glaube sogar nicht mal Schuhe, oder?
Nee, ich bin barfuß. Also ich habe aber Socken an, und so schlimm ist es nicht. Ja, okay. Und man spielt sich da wirklich warm, also man vergisst dann die Kälte, das ist dann nicht schlimm.
Jetzt spielt ihr es nochmal, aber erst, wenn es wieder wärmer ist, ne?
Ja, ich hoffe, dann ist auch das Ulmer Münster wärmer. Ich bin mal gespannt im Mai.
Es ist auch im Sommer kühl, aber es ist dann etwas wärmer. Also das kann ich dir zumindest mitgeben. Also du darfst dich drauf freuen.
Ja.
Ein paar 2-3 Grad wärmer sein oder so. Aktuell spielst du in dem Musical My Fair Lady die Rolle des Henry Higgins. Ja. Allerdings hast du Ende Dezember und Januar eine Vertretung gehabt, habe ich jetzt im Ablaufplan gesehen. Wieso? War dir das Theater zu warm? Oder
nein.
Oder wie funktioniert, warum stehen da immer wieder das?
Ja.
Es ist bei dir ja auch so, also beim anderen Markus habe ich das auch gesehen. Warum switcht ihr da?
Ja, jetzt beim Markus Franke, der hat ja eine Doppelbesetzung dann irgendwie für bestimmte Stücke. Bei mir war das so, ich bin krankheitsbedingt ausgefallen. Ich hatte einen Blinddarmdurchbruch und war dann im Bundeswehrkrankenhaus. Es hat mich ein bisschen bös erwischt und hatte aber da eine gute Pflege. Und ich nochmal, ich weiß nicht, wenn die es hören, liebe Grüße und vielen Dank für die gute Versorgung. Mhm. Und das hat 6 Wochen gedauert und da hatte ich dann eine Vertretung. Mhm. War aber ein bisschen traurig drüber, weil ich spiele es sehr gerne.
Ja gut, man wäre ja nicht Schauspieler geworden, wenn man nicht gerne schauspielern würde. Ne?
Auf jeden Fall.
Von wegen, vielleicht mag in manchem Beruf einer froh sein, wenn er ums Arbeiten rumkommt. Aber tatsächlich habe ich schon den Eindruck, dass Schauspieler eigentlich sehr gerne auf der Bühne stehen oder gerade auf der Bühne stehen. Also
ja. Und gerade für My Fair Lady ist es einfach so. Man merkt so, wir hatten gestern auch eine Vorstellung, durfte ich nach 6 Wochen mal wieder das erste Mal wieder spielen und die Leute sind dran. Also die Karten sind ja alle ausverkauft. Also es ist schwer, überhaupt Karten zu bekommen. Mhm. Und man merkt die Dankbarkeit und Freude der Leute und das ist halt toll.
So, jetzt, es läuft noch 4-5 Mal oder so, ne?
Ich glaube, vielleicht haben wir Glück und es gibt noch eine Zusatzvorstellung, wer weiß.
Okay, ja, schauen wir mal. Blicke ich auf die Uhr, wir haben jetzt noch 9 Minuten, ganz genau. Ich hatte ursprünglich vor, nochmal ein Stück von dir zu spielen. Mhm. Ich würde das jetzt im Moment mal einfach bleiben lassen, würde die Zeit jetzt nicht dafür opfern, dass wir Musik hören, auch wenn sie schön ist und auch wenn sie von dir ist. Übrigens die Gesangspartnerin, die gerade gesungen hat, die hat ja heute Geburtstag.
Ja, die Uli hat Geburtstag. Ja.
So Happy Herzlich Birthday. Glückwunsch.
Ja, genau. Ja.
Wird zwar nicht hören, aber wir haben dran gedacht und blasen sie ja somit die Kerze aus. Weil jetzt würde ich einfach ganz gerne noch mit euch zusammen ein bisschen über das reden, was denn in nächster Zeit so anspielt. Du wirst auf jeden Fall das Judas nochmal aufnehmen. Markus, der andere Markus, der Sänger Markus, der Tenor Markus, was steht bei dir als nächstes an?
Wir hatten heute Morgen das Konzeptionsgespräch für die Wagner-Oper Der fliegende Holländer und da bin ich der Jägersbursche Erik.
Ah, du gehst auf große Fahrt und zwar mit Richard Wagner.
Genau.
Hast du schon mal Wagner gespielt?
Ich habe schon mal im gleichen Stück den Steuermann gemacht.
Ah, okay.
Und jetzt darf ich den Erik singen.
Bist du jetzt somit in der Hierarchie auf dem Schiff aufgestiegen?
Nein, der Erik ist nicht auf dem Schiff.
Also der ist nicht auf dem Schiff, der ist an Land.
Also der liebt die Center, aber die Center liebt den fliegenden Holländer, also alles ganz tragisch.
Ach Gott, ja. Das der Opern sind auch immer so dramatisch.
Ja, klar.
Stirbt ja auch meistens irgendjemand oder wird jemand geköpft oder was weiß ich. Also ganz furchtbare Dinge passieren da immer. Am 21. März ist Premiere. Wie viel Fahrt habt ihr schon aufgenommen?
Also jetzt, wie gesagt, heute Morgen war das Gespräch. Wir haben uns heute Morgen erfahren, wie die Inszenierung aussehen soll. Mhm. Und das ist eine Adaption aus Detmold. Der Herr Metzger hat es in Detmold schon mal inszeniert.
Ah, ja, okay.
Das heißt, dass wir haben es ein bisschen einfacher, wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir dürfen aber verändern, das ist klar. Und es wird dann doch eine Ulmer-Inszenierung sein, auch wenn es in grob schon mal so in Detmold stattgefunden hat.
Auf jeden Fall wird es den Wagner geben und das Geisterschiff. Was steht nach dem Judas an?
Für mich kommt jetzt als nächstes.
Bist du dann irgendwie Jesus Christ Superstar? Nein, okay. Das hatten wir ja schon auf der Wilhelmsburg.
Was ganz unkirchliches, also wir machen Konstellations. Ich mache das zusammen mit der Tini Prüfert. Das ist meine Spielpartnerin. Da freue ich mich sehr drauf.
Der es ja jetzt Gott sei Dank dann auch wieder schon ein bisschen besser geht, ne?
Ja, Tini hat es auch erwischt irgendwie. Ja. Und und jetzt wir zwei Kranken machen dann
ihr macht jetzt,
Konstellationen.
Der eingebildete Kranke. was macht ihr?
Konstellation machen
Konstellation,
wir. Das ist ein tolles Stück, was sich eigentlich so im Laufe des Sehens oder des Abends dann erstmal so zusammensteckt. Also man kommt sehr fragmentarisch, man hat viele Fragen am Anfang und wenn man das dann am Ende gesehen hat, dann schließt sich quasi der Kreis. Also eine spannende Sache im Podium.
Ah ja, okay. Also im Prinzip so eine Pulp-Fiction-Geschichte, ne? Viele kleine Fragmente und am Schluss hat man eine ganze Geschichte.
Genau.
Okay. Danach, also das ist jetzt quasi, das ist das, was dich noch beschäftigt.
Ja.
In dieser Spielzeit bis zum Sommer. Ach ja, Sommer. Und bei dir wird es der fliegende Holländer sein. Darüber hinaus wird es ja dann weitergehen. Ihr werdet ja und so weiter beide erhalten bleiben, gehe ich mal davon aus. Nichts Gegenteiliges. Ihr werdet aber mit dem Sommertheater an der Wilhelmsburg beide nichts zu tun haben, oder?
Ich auch nicht.
Da seid ihr außen vor. Das heißt, ihr werdet euch dann einen schönen Sommer genießen und weitermachen.
Wir werden uns einfach da hinsetzen und ein Bier trinken.
Dann. Genau, und zuschauen, was die Evita da so treibt auf der Wilhelmsburg. Wilhelmsburg natürlich ganz außergewöhnliches Ambiente. Jetzt natürlich ganz neu, da das gerade renoviert wird. Also für euch als Nicht-Ulmer ist das ja, ihr wart wahrscheinlich noch nie auf einer Vorstellung in Wilhelmsburg.
Also ich bin noch nicht da gewesen.
Nee, also es ist natürlich, also alleine wenn man schon in diesem Innenhof, das ist so crazy. Mhm. Und jetzt wird das Ganze ja gerade saniert und man weiß gar nicht so genau, tut der Sache das jetzt gut oder nicht, ja, weil bisher war es sehr rough, es waren quasi leerstehende, höhlenartige Gebäude, jetzt wird es quasi stylisch und aufgedünnt, kann beides seinen Reiz haben. Wir haben noch 5 Minuten und ich will euch jetzt beide eine letzte Frage stellen. Die habe ich früher ab und zu mal gestellt, habe es jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Gibt es für euch beide jeweils eine Traumrolle, von der ihr träumt, wo ihr sagt, das würde ich wahnsinnig gern mal machen, das hat mir noch nie jemand angeboten?
Ja, also ich kann da ganz schnell darauf antworten. Ja, gibt es, und zwar der Lohengrin im Lohengrin.
Okay.
Von Richard Wagner, das ist meine Traumrolle.
Das ist deine Traumrolle. Ja. Denkst du, wirst du irgendwann kriegen, oder?
Ich hoffe das sehr, ja.
Also hört mal alle da draußen, das musst du deinem Agenten auch sagen, ne? Du, also oder der Agentin, das nächste Mal, also unter Lohengrin geht gar nichts, ne?
Mein lieber Schwan, sag ich da nur.
Ja, genau. Nun sei bedankt.
Wie sieht's mit dir aus?
Ja, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich jetzt ich habe so viele Rollen schon spielen dürfen und meine Erfahrung ist eher so, dass mir die Rollen mir ans Herz gewachsen sind, die ich mir einfach nie gewünscht habe. Oder die ich mir zunächst nicht gewünscht habe.
Okay. Fernsehen, keine Option für dich? TV-Film, Kino, großes Broadway, nicht Broadway, Hollywood meine ich natürlich.
Ich habe immer das Gefühl, das ist ein anderer Beruf. Mhm. Also man muss da auch ganz anders aufgestellt sein und anders arbeiten und Klinken putzen. Ich mag das Live erleben und jeden Abend neu und jeden Abend ein bisschen anders.
Ich glaube, bei dir, Markus, steht das eh ohnehin. Ich glaube, fürs Musiktheater oder für die Oper gibt es ja eigentlich keinen. Man kriegt zwar diese Live-Übertragung aus der Met, die kann man sich in Neu-Ulm angucken, aus New York. Sind wohl auch immer echt nahezu ausverkauft, diese Live-Vorstellungen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
Ich habe da gemischte Gefühle. Einerseits hat man natürlich das Erlebnis einer Inszenierung von der Met oder von Covent Garden oder so. Andererseits ist es teilweise grausam, wenn die Kamera so close-up auf den Sänger und der
Du willst vielleicht die Schweißperlen gar nicht sehen. Ne?
Nein, das willst du manchmal.
Manches will man nicht sehen. Ja. Das geht es mir im Sommer auch immer, wenn ich irgendwie im Freibad bin. Ne? Manche Sachen will man gar nicht sehen. Okay, gut. Damit hat sich diese letzte Frage schön zu Ende gebracht und ich muss jetzt leider sagen, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr bei mir wart. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und Damen da draußen, hier sitzen 2 ausgesprochen attraktive und sympathische Männer, wobei ich glaube, sie sind beide vergeben.
Ja, eindeutig.
Ja, okay. Ja, von daher, die Jungs und die Damenwelt jetzt enttäuscht. Das war die Theaterplattform im Februar 2019. Zu Gast im Studio waren heute Markus Hottengrot und Markus Franke. Am Mikrofon war für FreeFM Rainer Markus Walter. Das ist die geballte Markus-Power heute. Der bedankt sich vor allem auch fürs Zuhören, natürlich bei unseren beiden Gästen. Es war mir eine Freude, mit euch zu plaudern. Vielen herzlichen Dank.
Gleichfalls,
ja,
herzlichen Dank.
Ade. Ade, ja. Hier geht es jetzt gleich weiter mit der portugiesischen Sendung Caravales. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Ausgabe der Plattform rund ums Theater Ulm.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.